Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Cardio macht dünn Podcasts. Wir sind mal wieder heute hier versammelt und zwar nicht nur Janis und ich, Ramon ist ja bekanntlich immer noch in Brasilien, sondern wir haben einen weiteren jungen Mann aus dem Team Gymbrain am Start und zwar ist das Toni. Toni, alles klar, wie geht's dir? Wie läuft's?
Alles klar soweit. Freut mich, dass du mich noch als jung bezeichnest, by the way.
Nur so. Habe ich extra gemacht.
Ah, okay. Das war's dann auch schon wieder. Nein, soweit geht's eigentlich ganz gut. Vermisst gerade das Training ein wenig. Bin in einem Zwangs-Deload, wenn du es so willst. Hatte jetzt die letzten Wochen ein wenig Probleme mit der Patellasehne, die einfach so ein wenig gereizt war. Und von daher, ich denke, ich hätte noch ein wenig weiter pushen können. Aber da kenne ich nichts. Also wenn da meine Patellasehne sagt, da wird es nicht nichts mit Knieflexion, dann ja, gehst halt in den Deload, hat auch meinen Rentner-Ellbogen definitiv auch wahrscheinlich gut getan. Also die Gelenke dahingehend, die passiven Strukturen sind mal wieder etwas mitgenommen, aber ansonsten geht's mir soweit blendend. Ja, ich bin auch für alle, die sich wahrscheinlich von euch da draußen fragen, bei mehr als 300 Gramm Daily Carbs, weil diese Frage sowieso kommen wird.
Ja, die werden wir noch aufgreifen, keine Angst.
Aber ansonsten geht's mir prima.
Aber Toni, stell dich mal vor für Leute, die dich noch nicht kennen, weil ich denke, viele werden dich kennen, aber einige wahrscheinlich auch nicht. Stell dich mal vor, wer du so bist, was du so machst, weil ich denke, das wird gerne, viele gerne interessieren noch.
Gerne. Also, wenn ich mich immer vorstelle, ich denke, von mir gibt es so zwei Sphären, die mich so ausmachen. Zum einen, was mache ich so beruflich? Ich bin Teilzeit Online-Coach.
Onlyfans
natürlich, da wisst ihr. Nein. Teilzeit Online-Coach und Teilzeit Steuerberater. Also definitiv nicht die klassische Mischung von einem Bodybuilder. Dann kommen wir zur anderen Seite, meinem Athletendasein. Also ich bin Naturalathlet. Ja, wann habe ich mit dem Training angefangen? Irgendwo 2011, 2012, so um dem Dreh was. Und habe zwei Seasons auf meinem Rücken, wenn man das so sagen will. Die erste Season 2019. Ein Wettkampf gemacht, wahrscheinlich zwei, drei Wettkämpfe zu wenig. 2022 die zweite Season, fünf Wettkämpfe gemacht, ja, vielleicht ein, zwei Wettkämpfe zu viel, aber overall denke ich, zwei gute Seasons gehabt, gute Erfahrungen gemacht. Und ja, das so ein wenig zu mir. Ich denke, das sind so die wichtigsten Eckpunkte, die man von mir kennen muss.
Genau, ja, also würde ich schon beschreiben, vielleicht noch als kleiner additional Input. Toni ist auch, wie vorhin schon kurz gesagt, ein Team, im Team von Gymbrain. Also wir haben das Ganze gemeinsam mit Ramon gegründet. Wir sind also so die drei Founder, sage ich jetzt mal. Und da kommt auch so diese Konstellation etwas zusammen. Genau, ich denke, wir würden auch noch kurz ein kleines Wochenfeedback geben. Janis, was läuft bei dir? Alles klar?
Yes, ich habe wieder begonnen mit Woche 1 noch ein Deload / 5 Tage Complete Rest. Hat sehr gut getan, weil ich verfolge das jetzt immer, ich rate immer Motivation und Energie. Einfach ganz einfach 1 bis 10 Rating bei jedem Training, wie die Motivation. So, Motivation und Energie sind etwas Verschiedenes. So, Motivation finde ich so, ist das, wenn du richtig Bock hast, Gewichte zu schieben und dich zu quälen und das richtig so, denkst du, wow, ich muss die Brust zum Wachsen bringen oder so. Das eine, das andere ist Energie. Es ist einfach so rein, wie energetisch du dich fühlst. So ein bisschen was anderes, bist du müde trotzdem vielleicht oder ja, hängt dich ein bisschen zusammen, ja. Und ich hatte jetzt seit langem wieder wirklich in den letzten paar Sessions fast ausschließlich 10er Ratings motivationstechnisch. Und das hatte ich jetzt schon seit ein paar Zyklen nicht mehr. Weil ich einfach immer zu kurz, zu wenig gut Deload gemacht habe, sonst was irgendwie dazwischen kam und ja, hat sich gelohnt, Wiedereinstieg ist natürlich immer ein bisschen schwierig, also schwierig nicht, aber keine Ahnung, geht noch nicht recht gut, finde ich, für das Wiedereinstieg ist. Und nächste Woche wird besser.
Ja, das ist ja meist so, dass nach dem Deload erstmal die erste Woche so ein bisschen, sagen wir mal, durchwachsen ist und dann das Ganze wieder besser ins Rollen kommt, sobald man dann halt auch wieder ja, in diesem Trainingsflow drin ist.
Ja, also was Motivation,
sag nur.
Motivation war eben erstaunlicherweise, nach dem Deload meistens nicht zur Motivation, so, weißt du, musst wieder ein bisschen reinkommen. Mhm. Und dann Woche 2 bist du voll drin, aber diesmal Motivation auf 10, aber eben die Kraft ist halt nicht so ganz da, habe ich das Gefühl. Vielleicht kennt ihr das auch.
Ja. Ja, es fühlt sich halt alles so schwer an irgendwie. So
ja, exakt, man. Ja. Ist auch super, super schwer.
Ja, ja, same. Ja. Also ich habe jetzt schon gar keinen Bock auf meine Intro-Sessions, bin ich ganz ehrlich. Weil da habe ich eben, ich hoffe, dass ich eine 10 von 10 Motivation habe, Janis, aber ich weiß eigentlich, dass ich wahrscheinlich so eine, vielleicht mit einer 5, 6 von 10 daran gehe, weiß ich, darf, ich sollte mich nicht zu sehr pushen, mich an einigen Movements dann wahrscheinlich trotzdem zu hart pushe, es vielleicht wieder bereue, aber generell, Intro-Sessions müsste nicht
immer
sein.
Immer schwierige Geschichte.
Ja, immer schwierig.
Ja, fühle ich.
Ja, im Einsatz ist, weniger machen, als man denkt, dass das sinnvoll ist, dann bist du gut.
Ja.
Ja, ja. Und auch immer eine Rap weniger am besten.
Mhm.
Ich habe gesehen, du hast ein Shooting gemacht, ja?
Mhm.
Wann war das? Ist aktuell?
Sonntag. Ich war aber nur so halb zufrieden. Das Licht war mir zu weich, zu soft. Ich habe jetzt gestern im Training noch ein paar Fotos gemacht in der Garderobe. Die sind richtig, richtig krass geworden, so, weil, ja, ich habe das Gefühl, teilweise macht es halt schon was aus, weil du siehst du dich im Spiegel, denkst, wow, nice, oder dann machst du ein Foto, oder auch mit der Handycam noch schlimmer.
Ja, Handycam so, kannst du vergessen.
So sieht's nicht aus. Es sieht nicht so aus, man. Ich schaue im Spiegel. beim Shooting, ich habe ein bisschen experimentiert mit so Classic Posen. Ging besser, als ich dachte. Nicht perfekt, aber besser, als ich dachte. Ja, ich denke, ich werde bald wieder eins machen. Genau.
Ja, hat auf jeden Fall stabil ausgesehen. Also, ja. Und der Janis muss auf die Bühne button, hat auch gut reingeschaltet von Damen.
Ja, der immer, Alter, ich sag dir. Aber glaub mir, die nächsten paar Fotos, die werden noch viel krasser. Also, wenn mir nicht folgt, dann wisst ihr nicht, von was ich dann spreche.
Dann folgt Janis.
Ich habe endlich Fotos machen können, wo ich sage so, doch, genau so sah es aus und jetzt habe ich es auf Cam.
Okay, das ist nice. Ja, bei mir auch soweit alles in Ordnung. Hatte diese Woche ein lustiges Erlebnis, was zusammenhängt mit dem Podcast. Und zwar war ich am Dienstag an der Uni und hatte da so ein Gespräch mit jemandem, der mit mir studiert. Und dann ist plötzlich irgendein Typ zu mir gekommen. Es war im Foyer der Uni. Er kam zu mir und sagt, ey Bro, geile Podcast, die ihr hier macht. Und da wollte ich nur kurz noch ein kleines Shoutout geben, wenn du diesen Podcast hörst. Du bist ein richtiger Ehrenmann, es hat mich richtig gefreut, dass du da zu mir gekommen bist. Und solches Feedback freut uns natürlich immer extrem, denn ja, ist einfach sehr, sehr schön, das dann so, ich sag mal, im Real Life zu sehen, wer diesen Podcast hört. Dementsprechend Shoutouts an dich, hat mich sehr gefreut. Ansonsten aber, wie gesagt, läuft auch alles gut. Uni bricht mich momentan ziemlich, muss ich zwar ehrlich sagen. Ja. Aber da kann man nicht so viel dagegen machen. Da muss man durch. Dementsprechend werde ich das jetzt auch noch gut hinkriegen. Ich bin auch froh, wenn Ramon dann am Sonntag wieder zurückkommt. Dann muss ich das Ganze nicht mehr alleine durchmachen. Denn zu zweit ist dann schon jeweils ein bisschen entspannter. Aber trainingstechnisch läuft es soweit auch sehr gut. Diät geht gut voran. Ich bin heute Morgen 111,6 Kilo gewesen. Ich weiß nicht, wie schwer ich letztes Mal auf dem Podcast war. Aber diese Woche auf jeden Fall im Wochendurchschnitt 1,4 Kilo verloren. Dementsprechend läuft alles hervorragend. Ich fühle mich gut, der Look wird immer und immer besser. Werde heute auch noch einige Bilder posten, wahrscheinlich. Dementsprechend, wer mir nicht folgt, der sollte auch mir folgen. Denn die Diät schreitet immer weiter voran. Und Toni hat das Sprichwort letztens gedroppt, wenn man in der Diät ist, muss man jeden Shot posten. Dementsprechend werde ich dem in der Zukunft auch öfters nachkommen.
Ich denke,
was würdest du sagen, Toni?
Ich glaube, ich muss mich da etwas relativieren, weil jeden Shot posten muss nicht sein, aber auf gar keinen Fall irgendeinen Shot deleten. Obwohl du in dem Moment vielleicht denkst, oh nee.
Ja.
Also, ich weiß, das kennt Janis auch. Wenn du so denkst, boah, da, ich bin absolut nicht lean enough, da, absolute schlechte Pose, siehst du das Ganze ein halbes Jahr später und denkst du, holy fuck, was habe ich mir dazu maßlos gedacht? Also, es ist sehr wichtig,
ja, gut, ja.
Keine Shots.
Kann ich verstehen, aber ich glaube, an diesem Punkt bin ich noch nicht allzu verzerrten Selbstwahrnehmung.
Kommt schneller, als man denkt.
Ich glaube, für das bin ich noch nicht lean genug. Ja, dann wollen wir heute in der Episode vor allem ein bisschen auf Toni eingehen. Möchten gerne mit Toni über seinen neuen Trainingsplan sprechen, vielleicht auch, was so die Punkte sind, die du momentan, sag mal, ja, in den Vordergrund hebst, welche Muskelgruppen das wachsen sollen, haben Toni auch in Auftrag gegeben, dass er sich einige Shots raussuchen soll, aktuelle Shots, Post-Prep-Shots, Prep-Shots etc. etc., sodass wir hier ja gerne mal ein bisschen über seinen Weg sprechen können und wollen. In diesem Sinne, Toni, wie gesagt, du hast einen neuen Trainingsplan. Wie lange hast du den jetzt schon? Wie sieht er aus? Was ist der Fokus?
Seit wann habe ich den, seitdem ich so aus der initialen Post-Prep-Phase raus bin, würde ich sagen. Also die Prep selbst habe ich eigentlich mit einem Push-Pull-Off-Flex-Off-Plan relativ durchgezogen. Gegen Ende dann je nachdem noch zusätzliche Rest-Days eingebaut, aber das war so das Grundkonstrukt. Und einige Dinge, die ich sicherlich verändert habe, ist zum einen, dass ich halt den Split auf fixe Wochentage hin angepasst habe. Einfach das nicht primär aufgrund von Schwachstand, sondern einfach aus Convenience von meiner Seite, einfach aus dem Grund, wie ich meine Wochen gerne gestalten möchte, dass ich zum Beispiel jetzt heute Donnerstag wirklich einen Rest-Day brauche, um Arbeit abzuarbeiten etc. pp. Also das darum, weil ja, in der Prep habe ich mir natürlich auch wirklich die Freiheit genommen und wirklich alles rund. Das Training war da oben oder Training war wirklich Prio Nummer 1. Ich habe den ganzen Alltag danach gerichtet, aber jetzt habe ich auch noch andere Ziele außerhalb und von daher kommt für mich eine, sag ich mal, fixe Routine mehr in Frage. Heißt jetzt nicht so, dass das irgendwo doch vielleicht besser oder schlechter, dass das besser oder schlechter raten würde, einfach mehr aufgrund von Convenience. Und der zweite große Punkt, den ich angepasst habe, ist einfach so ein bisschen Movement Selection. Das ist halt etwas, ich glaube, dass ja, das passiert dem besten Bodybuilder immer wieder, dass sich Fehler einschleichen, gerade in der Prep, dass du halt auf Biegen und Brechen, je nachdem gewisse Gewichte halten möchtest, dass du halt das Mindset hast, ich darf nicht schwächer werden und vielleicht hier und da ein wenig mit der Technik abfälscht, vielleicht hier und da nimmst du mal ein Weight Reset mit, aber du hättest wahrscheinlich schon deutlich, deutlich früher entsprechende Anpassungen machen sollen und das war für mich so ein weiterer Gamechanger, weil wenn ihr meine Physik-Shots kennt, dann ist es vor allem der Unterkörper, der aufholen muss. Ich meine, meine Quads von vorne, die sind einfach aufgrund der Adduktoren noch da, wenn man so die Stage-Shots ein wenig anschaut. Also da darf es definitiv mehr diesen Quads-Reap haben. Die Hamstrings bin ich eigentlich schon ziemlich zufrieden grundsätzlich, aber auch da darf definitiv noch mehr drauf. Und von daher habe ich gerade bei den Quads einen extremen Fokus auf Movement Selection gelegt. Weil grundsätzlich habe ich meiner Meinung nach eigentlich ziemlich auch gute Hebelverhältnisse, um wirklich adäquates Maß an Knee Flexion, Knievorschub zu generieren und habe da wirklich für mich einmal grundsätzlich viele Dinge geändert. Also zum Beispiel, ich habe eines meiner Favorites jetzt momentan die Gym 80 Lying Hack. Also es ist eigentlich so eine Mischung aus Hack Squat und Leg Press. Janis kennt das Ding.
Ja, genau.
Absolut eine wirklich der most underrated Exercises meiner Meinung nach. Klar, ihr ballert da nicht Plates drauf, es sieht vielleicht nicht geil aus auf Instagram etc., aber das Maß an Knieflexion, was du hier generieren kannst, wie schnell du hier in dieser Übung bist auch, wie effizient du bist, wie wenig zentrale Ermüdung das Ding hervorruft, absoluter Gamechanger for me. Absoluter Gamechanger. Ich kriege da Spannung auf meine Quads wie sonst nirgendwo. Habe dann auch für mich gemerkt, okay, ich kann natürlich auch bei der Leg Press noch etwas am Setup ändern, kann auch die Leg Press noch etwas Quad-dominanter gestalten, aber ich krieg's bei der Leg Press nicht so gut hin, wie eben bei zum Beispiel einer Gym 80 Lying Hack. Das ein Punkt, dann auch eine Belt Squat, die ich implementiert habe und ich bin einfach auch weggekommen. Ich meine, ich habe die ganze Prep über habe ich eine Cybex Hack Squat gemacht. Wenn ihr mich jetzt fragt, wieso habe ich die Cybex Hack Squat gemacht, ja, schon zum einen bis natürlich, was schon ein gutes Quad-Movement ist, ja. Ich hätte das Ganze aber Quad-dominanter gestalten können. Und über die Prep hinweg habe ich halt einfach dieses Movement so lange drin behalten, wie es irgendwo durch möglich war. Und eine Hexquad kannst du ziemlich, ziemlich lange drin belassen, obwohl ich das Ding eigentlich früher hätte rausnehmen wollen. Und ich denke, Janis shared jetzt wahrscheinlich gleich die Gym 80 Lying Hack, so wie ich das sehe.
Genau.
Ja, also wirklich.
Wenn das klappt.
Latest?
Bis jetzt noch nicht.
Nein, bis jetzt nicht, glaube ich.
Ja, genau, das Ding. Da. Es gibt verschiedene Ausführungen. Das ist die Ausführung, von der ich rede. Es gibt noch eine, die hat ein Fußpad, das nicht fix ist. Das ist, glaube ich, so eine Physio-Variation, aber das ist das Ding, von der wir sprechen.
Oh, ich weiß welche, ja.
Und die mit dem Fußpad, das so variabel ist, das so flexibel ist, die fühle ich gar nicht. Da sehe ich den Sinn eigentlich auch nicht dahinter.
Das ist nicht geil.
Außer vielleicht ein Physio-Sinn, ich weiß nicht.
Die kann man halt auch nicht so quad-dominant ausführen.
Ja, das geht genau.
Bei dir, glaube ich, vom Verlauf her habe ich das
Gefühl. Genau.
Ist das die wir im Gym haben, Toni?
Nein, nicht. Die wir im Gym haben, ist eine frühere Version. Die in unserem Gym hat die Platte etwas zu hoch oben. Da kannst du je nachdem,
was für Hebelverhältnisse du hast, nicht die dominant. Ist die Platte auch so verstellbar?
Genau, aber die Platte ist einfach sonst zu hoch oben positioniert im Vergleich zum Poster. Mhm. Und hier wirklich, also schauen wir dann Gym 80, da haben sie ein geiles Teil konzipiert. Und das Ding ist auch verdammt heavy. Also, holy fuck. Der Stack, der hat es in sich.
Die Spannung, wie viel Gewicht bewegst du dort?
Ich glaube, ich bin so bei 3/4.
Also das ist für mich.
So bei 3/4 vom Stack für Post, so etwas. Aber was mich halt immer killt, Jan, ist so der initiale Liftoff.
Ja, die erste Rap ist sau hässlich.
Die erste Rap, du musst halt, wie das ist so eine Leg Press, wo du dich zuerst zur Platte hinziehen musst und dann von unten eigentlich starten musst. Und ich greife dann immer so rechts neben dem Stack vorbei und ziehe mich so halbwegs noch hoch, dass ich so bei der ersten Rap ein bisschen Support habe. Also das ist so ein bisschen, was Unschönes.
Aber das hätte ich gerne, dass du wie von oben starten kannst. Ja. Das fände ich noch geiler.
Ja, absolut. Aber meckern auf hohem Niveau.
Aber
das ist wahrscheinlich auch ziemlich schwer umzusetzen bei einer Stack-Maschine, dass du von oben starten kannst.
Ja, das ist so.
Ja, auf jeden Fall.
Also, wenn man das so raushört, Fokus dementsprechend momentan auf dem Unterkörper, gerade vor allem Quads.
Ja, auf jeden Fall. Klar, natürlich habe ich ständig eigentlich auch noch den Fokus irgendwo durch auf den Side-Delts, weil ich eher im Gegensatz zu Janis, der da hockt, ein schmales Schlüsselbein habe. Ja, Bro, also dein Schlüsselbein ist schon ziemlich breit, davon glaube ich so sagen. Und meins ist schon
eher. Ja, aber dein ist nicht schmal. Also ob dein ist schmal ist, das bezweifle ich eher, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, kannst es schlecht beurteilen, aber.
Ja, wenn ich mich hier auf jeden Fall neben Bela stelle, dann weiß ich, dass es schmal ist. Sonst kann Nisha. Also mehr Side-Delts kann man nicht mehr haben. Ich denke, so was ziemlich, ziemlich okay ausgeprägt ist, ist so Arme, Brustpartie, denke ich, ist ziemlich gut ausgeprägt. Auch wenn ich habe eine Bodyfat-Verteilung, die eigentlich dahingehend sehr, sehr undankbar ist. Also bei mir setzt das Fett immer so hier, so diese Lower Chest Area an und geht dann so Bauch abwärts und dann zieht es halt einfach aus, hätte ich noch nie in meinem Leben Chest trainiert. Also wenn du mich obnone jetzt siehst, können wir nachher gleich ein paar Bilder teilen, wirst du sagen, jo, mach mal ein paar Liegestütze, geh mal ein bisschen auf
das die Bank.
Oder? Und davon lasse ich mich aber schon nicht verunsichern, weil da bin ich eigentlich relativ confident, dass die Brust in all den Posen, welche ich auf der Bühne zeigen muss, relativ gut am Start ist. Arme, denke ich, passen auch sehr, sehr gut, aber der Unterkörper muss definitiv noch aufholen.
Es ist zwar individuell, aber ich glaube, es gibt schon ein paar Muskeln, die in der Off-Season fast schon zu stark sein müssen, um in der Diät noch gut auszusehen und umgekehrt. Gibt Muskeln, die sehen in der Diät stärker aus, als man denkt. So zum Beispiel bei mir, die Hamstrings sehen auf Diät viel besser aus als im Aufbau.
Ja.
Zum Beispiel.
Same for me.
Ja. Letzt habe ich das Gefühl, bei vielen Leuten ist der Latissimus, wenn der nicht riesig ist im Aufbau, dann ist er in der Diät schnell mal nicht mehr so gut, groß.
Ja. Je nachdem, wenn du halt auch eine Person bist, die beispielsweise im Hüftbereich schnell und viel Fett anlagert, oder dann wirkt halt der Latissimus halt einfach, weil du ihn von unten her halt quasi schmälerst, wirkt er halt einfach overall in der Off-Season sehr, sehr schwach, oder?
Das ist bei mir der Fall, ich habe so viel Fett am Rücken, das.
Ja, same for me.
Also. Aber auf jeden Fall interessant. Was machst du sonst noch für Quad-Movements, beziehungsweise hast du sonst noch irgendwelche Anpassungen gemacht zu vorhin, jetzt additional zu Gym 80 Lying, Hack und Bell Squat, die ich dir übrigens gezeigt habe?
Ja, da hat mir Bell Squat ist auch 1-0.
Ja, mit Bela, ja, da habe ich den Bell Squat King Bela gezeigt.
Die zwei Übungen, ohne Scheiß, ist mein absoluter Favorite für die Quads, was so komplexe Übungen anbelangt. Und dann nebst so Beinstrecker, das zähle ich noch nicht dazu. Die zwei ist, glaube ich, meine Top 2. Mhm. Genau die.
Ja, und ich finde eben, das Geniale daran finde ich halt auch, ich habe davon so wenig zentrale Ermüdung. Gell? Also wirklich. Ich gehe eigentlich so an den Satz ran und sehe das Ganze so mehr so als mental, irgendwie so durch, als Isolationsübung. Wenn ich das mit einer Hack vergleiche, ich mag mich erinnern, in der Prep, ich habe die Nacht davor, habe ich gefühlt Albträume gehabt, weil ich wusste, morgen ist diese verdammte Hack-Squad. Da das Ding ist so sau schwer. Mal schauen, ob das mit diesen Movements dann vielleicht auch irgendwo durch in diese Richtung geht. Aber ich denke, es geht einfach weniger in diese Richtung, weil ich brauche erstens weniger Load. Und es ist auch immer eine Belt-Squat, du lädst sie an der Hüfte. Es ist nicht das gleiche, wenn du das Gewicht über die Schultern hast und dann entsprechend deinen ganzen Körper eigentlich zusammenpresst, komprimiert. Und von daher nur schon das finde ich deutlich, deutlich entspannt. Also ich kriege auch wirklich so nach dem Motto, mit diesen Übungen kriege ich more bang for the buck. So quasi nach dem Motto. Zusammen natürlich eben mit Implementation.
Vorbei. Ja. Sorry, bei Bell Squats hast du auch das Gefühl, dass also bei einer Hack Squat zum Beispiel ist nach dem Satz die Frage, sind meine Quads schwächer und abgefuckter oder bin ich als Gesamtperson mental, psychisch, kardiopulmonal abgefuckter? Das ist ja immer so eine Konkurrenz, bist du entweder so systemisch komplett im Arsch oder sind die Quads. Bei einer Bell Squats, du kannst kaum mehr gehen, aber du fühlst dich nicht komplett trashed.
Ja.
Und bei der Lying, ich sag dir, mit der Zeit geht es ein bisschen in Richtung Hexquad, zumindest bei mir, hoffentlich bei dir nicht. Aber bei der Bell Squats habe ich schon jetzt sehr, sehr lange drin und bei der ist es immer noch genau gleich geil.
Also ja, schon fühle ich. Und vor allem, was bei mir auch so ein Thema ist, ich weiß, Janis, du hast es, glaube ich, irgendwo mal in einem Podcast erwähnt, die lowen Reps, die tiefen Reps, die schweren Reps, die liegen dir, aber so, wenn du so Richtung 10, 15 geht, bist es eher so nicht das, was dir liegt. Und ich kann bei einer Belt Squat beispielsweise mit beiden Rep Ranges sehr, sehr gut was anfangen, wo ich normalerweise eher der andere Typ bin. Also ich habe extrem wesentlich das Gegenteil von dir. Ich hasse die Lowen Reps. Hack Squat in der Prep, 6-9 Reps. Ich hatte Albträume 2 Tage davor, wirklich. Ich habe gedacht, fuck my life, wie soll ich das überleben? Und dann, ich will nur den Back-Off. Ich will nur Back-Off continuous 12-15 Reps. Da sehe ich mich drin. Und so,
oh und nein, Back-Offs.
Und so bei der Belt-Squat habe ich jetzt das Gefühl, eben, dass ich das Ganze halt auch nicht mehr so sehr emotionalisiere. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass ich halt einfach dahingehend neutral an die ganze Sache rangehe und so zu sehen, ja, okay, es sind 2 Sätze, irgendwo durch, wo ich quasi einfach eine Beugung in meinem Kniegelenk hervorrufe. Ja, guess what? That's it.
Korrekt.
Mache ich das, bin ich wieder raus, gehe zur nächsten Übung. Und dann.
Welche Maschine habt ihr?
ATX. ATX.
Okay. Also die kenne ich nicht, ich kenne nur die Gym 80 und die Pitchhark. Die Pitchhark haben wir. Die Gym 80 habe ich schon ein paar Mal probiert und nicht so gut gefunden.
Gym 80 finde ich ATX auch nicht so genial. Sein. Ja, also ich habe ATX also, probiert, ich habe Gym 80 probiert und Gym 80, irgendwas passt nicht so ganz. Ich kann es nicht sagen,
was für meine Fans. Nicht sagen, was.
Ich auch nicht, irgendwas passt nicht.
Sagen. Irgendwas ist komisch. Ja.
Aber die ATX würde ich sagen, ist okay, Toni, oder?
Also, ja, die ist okay, die ist wirklich.
Ich muss sagen, ich habe die Pitchhark noch nie gemacht, aber ich glaube, die Pitchhark ist schon noch ein bisschen geiler, so sieht auch einfach irgendwie noch ein bisschen besser aus, also wenn ich das so sagen kann, wenn man nur schon die Leute dran trainieren sieht, es sieht irgendwie einfach noch ein bisschen besser aus, aber mit der ATX kann man sich definitiv gut anfreunden, würde ich sagen.
Die Pitchhark kostet aber auch das Doppelte von der ATX.
Ja, das ist schon möglich.
Vielleicht deswegen ist sie größer und sieht stabiler aus, deswegen,
keine Ahnung. Aber am Ende des Tages, Belt Squat ist halt eine Belt Squat. Also, ich denke, allzu viel nehmen sie sich da wahrscheinlich nicht.
Nein, ich glaube auch die ATX habe ich jetzt gehört, auch von Leuten, die beide schon gemacht haben, dass die ziemlich solide seien.
Ja, ja, voll. Toni, du hast Pendulum hast du noch drin, aber, oder? Das ist auch noch ein Quad,
ja,
sagen wir, Compound Movement.
Habe ich so ein bisschen, bin ich so noch ein bisschen mehr experimentieren, ob ich die integrieren soll oder die Belt Squat.
Und okay.
Ich bin jetzt in einem Deload, weil so ein bisschen so meine Patella sehen wenig rumzicken. Und ich habe so das Gefühl, dass das vielleicht eher von der Watson Belt Squat, von der Watson Pendulum kommen könnte, anstatt von der ATX Belt Squat, einfach so wie sich mein Kniegelenk, meine Sehnen dahingehend anfühlen. Und wahrscheinlich werde ich diese herausrotieren und dann nur noch die Belt Squat drin lassen.
Du sprichst mir aus der Seele, wir haben genau die gleiche und ich hatte genau das gleiche. Auch so Patella hat sich ein bisschen angefangen, so komisch anzufühlen. So ein leichter Schmerz, so. Ja.
Ja, genau.
Auch bei der Watson Pendulum
Janis.
Ja. Ja. Ja, ich meine, das Ding ist einfach, ich habe jetzt schon einige Pendulums probiert. Grundsätzlich, ich weiß nicht, die Watson hat einfach, es spricht ja nichts dagegen, dass sie schwer in der Dehnung wird. Don't get me wrong. Aber irgendwie, ich habe schon, also gerade bei uns im Gym, ich glaube, es gibt niemanden, der diese Maschine wirklich so 3-4 Zyklen in seinem Programming drin gehabt hat. Niemand.
Doch.
Hat es jemand gehabt?
Ich habe.
Roman Werner. Der macht die seit einem Jahr oder so.
Okay, das ist komplett crazy. Das ist komplett crazy.
Der Mann hat Knie aus Stahl.
Ich habe jetzt auch ein paar Zyklen drin gehabt am Stück. So lang 4 oder so. Für fast ein halbes Jahr, glaube ich, oder? Aber.
Ja, also bei uns hat das Gym jetzt noch ein Reverse Band quasi gemacht, also dass man sie Reverse Banden könnte. Ich glaube, dann wäre sie etwas angenehmer, einfach vom Widerstandsprofil, weil du dann halt in der
Dehnung schlechter dafür
bisschen weniger Last hast. Aber ich denke, dieser Trade-off wäre es wahrscheinlich wert. Aber was man halt auch sagen muss, in unserem Gym hat es halt extrem viel gutes Bein-Equipment. Und wenn dann etwas nicht irgendwo durch optimal ist, dann machst du einfach was anderes.
Safe, also, safe.
Das denke ich.
Einfach noch als Input für Toni vielleicht, also ich sag mal so, bei unserer Bell Squat, die mache ich jetzt schon, ich habe letztens, war ich erstaunt, ich mache die jetzt schon sehr, sehr lange durchgehend. Also mit sehr lange meine ich so da 3 Jahre fast durchgehend.
Das ist crazy, crazy.
Und ich habe keine Schmerzen, nie.
Krass.
Also doch, wenn ich sonst bei anderen auch Schmerzen habe, dann habe ich auch bei der Schmerzen. Aber bei der Übung, von der Übung, die ist bei mir sehr, sehr kniefreundlich. So, ob es bei dir so ist, keine Ahnung, aber einfach das Input, vielleicht hilft dir das, die länger auszuprobieren.
Ja, also
nur ein Stand zwischendurch ein bisschen variiert, aber.
Ja, ich denke, das wird jetzt bei mir, wenn die Patellasehne sich etwas beruhigt hat, dahingehend der nächste Try sein, dass ich entsprechend hier die Bell Squat definitiv ins Programming hineinnehme und die Pendulum von Watson, die wird mal rausfliegen. So.
Ja, auf jeden Fall.
Bela, soll ich vielleicht...
Du hast glaube ich, auch...
Ja.
Ja.
Ich wollte sagen, ob ich vielleicht an dieser Stelle einige Update Pictures teilen soll.
Gerne.
Das wollt. Was wollt ihr zuerst sehen? Immediate Post-Prep oder jetzt? Oder so Peak Week
lass
und
uns
jetzt?
Erst, lass uns erstmal Peak Week anschauen,
okay.
Dann vielleicht Post-Prep und dann zum Abschluss noch jetzt. Denn mit der ganzen Post-Prep-Thematik haben wir ja auch noch etwas, was wir dann kurz besprechen.
Mit oder ohne Tan? Ich kann alles bieten.
Ist egal.
Ich finde mit... Das ist schon noch geil, aber zur Vergleichbarkeit wahrscheinlich ohne besser. Ne?
Ja, selbst. Ohne und ein bisschen flatter. Alright, also. Schauen wir uns das mal an. Jetzt müsste ich da entsprechend. Jetzt sollte das eigentlich passen. Ja, genau. Alright.
Ja.
Also. Diese Bilder sind vom 21. Oktober. Das müsste also, wenn ich richtig bin, ein paar Tage vor der ersten BF. Letztes Jahr gewesen sein.
Genau, die Fact, das ist mein Geburtstag. Ah, dann, das war Freitag vor der ersten WF.
Okay, na, dann weißt du es perfekt. War ein guter Tag.
Ja.
Genau, also, ja, hier zuerst einmal die Side Chest. Ich denke, da seht ihr so ein wenig, was ich meine. Ich denke, meine Brust ist relativ gut ausgeprägt. Die Hamstrings ist auch so ein Punkt, bei dem ich Janis ein bisschen zustimmen muss. Je leaner ich werde, desto besser sieht man halt die Separations zwischen Quads und Hams und dann merkst du plötzlich, verdammt, die Hams sind gar nicht so schlecht, wie du eigentlich gedacht hast. Oder?
Ja.
Also genau das ist so der Punkt. Mit den Armen technisch bin ich eine meiner, denke ich, besseren Posen, wenn ich mich da einschätzen darf. Side Triceps ebenfalls. Also ich glaube, ein Side Shots ist schon, ich weiß gar nicht, ob das doch das denn so eben bis Freitag vor Essen wäre, das heißt, das sollte schon relativ prall gewesen sein. Und dann hier Most Muscular und ich denke, da sieht man eben der Grund, weshalb ich auch entsprechend den Unterkörper priorisieren möchte. By the way, das sind übrigens sehr, sehr asoziale Shots in dem Check-in-Ring-Light-Verhältnis, also ich glaube, ehrlicher geht's nicht. ja, da sieht man es halt schon sehr, sehr stark. Ich denke, gerade der Unterkörper hält dich noch sehr, sehr gut durch die Adduktoren. Aber da beim Quad Sweep, da darf schon einiges mehr drauf. Also da muss auch...
Miloš Starčev, kennt ihr den? Mhm. Der Miloš. Der Miloš sagt, allen, die die Beine so auseinander machen, so krass, um die Adduktoren quasi in den Vordergrund zu rücken, sagt er, Horse Riding, Rodeo.
So. Ja, du, wenn du keine Quads hast oder wenig, musst du die irgendwie zu helfen wissen.
Ich würde es genauso machen.
Also von dem her.
Ich würde es genauso machen. Ich würde es so machen und dann die Quads verbessern und dann das weniger machen. Genauso würde ich es machen. Ist clever.
Ist clever. Also ich denke auf der Bühne dahingehend, ja, Bela?
Ich habe das Gefühl, die Adduktoren dürfen aber auch noch mehr werden, nicht?
Ja, also gerade wenn wir dann zu den Backshots kommen, da siehst du es eigentlich relativ gut, oder dass die Adduktoren auch noch mehr werden dürfen. Und die Adduktoren sind eher so eine Muskelgruppe, die jetzt bei mir eigentlich das Gegenteil, denke ich, so ein bisschen ist. Von vorne sind sie sehr, sehr gut, aber ich habe so das Gefühl, in der Off-Season die Adduktoren sind relativ stark, aber in der Prep verlieren sie dann doch schon sehr, sehr viel. Und Adduktoren, denke ich, ist schon so ein Ding, gerne auch wie Glutes, meiner Meinung nach, je nachdem, da musst du schon in der Offseason wirklich, musst du sagen, okay, jetzt wird es dann so langsam ein bisschen Alien-Freaky-like und dann kannst du sagen, okay, in der Prep, da bleibt genügend hängen. Also das so einige der Muskelgruppen, denke ich.
Wo man sagen muss, deine Glutes haben sich extrem verbessert von 2019 auf jetzt. Ja. Also das war ist
ja, wirklich safe, Tag und Nacht. Safe. Also da bin ich auch der Meinung, diese... Ich
finde die Schultern bemerkenswert.
Ja, die sind ganz okay, muss ich sagen. Obwohl ich was hältst du von den Schultern so bei den Side-Posen? Gefällt mir meine seitliche Schulter gar nicht. Ja. Gefällt mir wirklich gar nicht. Und so bei den Back-Double-Biceps-Posen finde ich es okay.
Ich bin Rear Delt Freak, aber ich glaube, die Rear Delts fehlen in der Side-Pose. Die müssen noch größer werden. Weil Front Delts sind gut. Side Delts sieht man in den Side-Posen eh nicht so extrem. Das schon, macht schon was aus, aber ich glaube, mit mehr Rear Delts würde die Side-Pose noch deutlich krasser aussehen, weil die Front Delts sind sehr gut.
Ja. Man so, bekommt da halt mehr diesen 3D-Look, oder? Von der Seite. Genau. Und etwas, was ich halt wirklich überrascht war für mich, war so, eigentlich meine Rückenansicht. Weil ich habe eigentlich eine extrem schmale Taille und das sieht man halt in der Offseason wirklich nicht. Also ich glaube, wenn ich jetzt einmal zu den Bildern gehe, wie es jetzt aussieht, noch ein bisschen runtergehen, oder ich meine, schau dir das jetzt an. Oder schau dir mal das an. Schau dir mal das an. Ich habe halt kein Latt. Es ist auch ein bisschen schlechter gepostet.
Ich find's gar nicht so schlecht im Fall. Ich weiß okay. Genau, was du meinst. Ich stimme dir schon zu. Aber ich finde es im Fall nicht so schlecht, wie du das jetzt findest, glaube ich.
Ja, das ist die
Selbsteinschätzung. Das kommt ziemlich nice.
Das ist die Selbsteinschätzung, Janis. Wenn du Bilder stacken würdest, du würdest genau gleich argumentieren, wahrscheinlich.
100%. Aber ich sage dir einfach so viel. Ja, von meiner Sicht her, auch subjektiv, finde ich die letzten ziemlich nice gekommen auch. Jetzt, ich habe das Gefühl, die sind noch besser geworden. In der Zeit, jetzt bis da.
Ich finde vor allem so oben der Sweep hier, der schaut schon sehr gut aus.
So TRS-Bereich.
Ja, auch, ja. TRS-Bereich,
ja,
genau.
Ja, und worauf ich aber eigentlich so am meisten wirklich proud bin, ist so, was so hier ein bisschen gegangen ist, meiner Meinung nach.
Ja.
Eben, klar, hier die...
Also, würde ich unterschreiben.
Die Waist von vorne natürlich asozial fick, ganz klar. Aber so, und... Brust hier gefühlt, eben dieses Stubborn Chest Fat, wenn du es so haben willst, ganz asozial. Aber ich bin wirklich sehr happy, was hier gegangen ist, meiner Meinung nach.
Und das, also ich finde auch wirklich, im Unterkörper Quads sind schon deutlich besser. Einfach so, wenn man sie auch ansieht, die Beine wirken viel, viel blockiger so. Weißt du, wie ich meine? Vorhin waren sie so eher so ein bisschen zierlich und jetzt wirken sie so wirklich so, bam.
Ja, und so eine, etwas, was mir das bestätigt, ist so ein wenig bei diesem Körpergewicht, wo ich jetzt bin, also bei den Bildern hier war ich so, glaube ich, 5, 6, 97, irgendwas sowas um den Dreh. Ich habe noch nie so Line Quads mit dem Körpergewicht. Und das ist für mich schon so ein Proxy, da ist was gegangen. Ich hoffe mal nicht, dass einfach nur die Post-Competition-Bodyfat-Verteilung ist. Hoffe ich jetzt mal, dass es nicht nur das ist, sondern es wirklich auch ein Proxy ist, dass da wirklich was an Tissue auch drauf gekommen ist. Und von daher bin ich ich sehr happy. Und eben da, das ist so das, was ich ein bisschen mit den Hamstrings, ich finde zwar da die Hamstrings noch ziemlich okay, muss ich sagen.
Ich finde sie da auch ganz okay, ja.
Aber so grundsätzlich von der Thematik her, die Hamstrings eher so ein Muskel, wo du halt je nachdem denkst, zeigt sich eine Person von der Seite in der Aufsicht und denkst, huch, solltest du mal ein bisschen mehr Beuge einbauen. Und dann, wenn sie mit einem KFA von 7-8% rumläuft, teilt sich es halt dann schon ziemlich, ziemlich gut.
Ja, also zum Beispiel bei mir, die Hamstrings sind jetzt nicht meine Stärke, aber ich bin immer wieder erstaunt, zum Beispiel Off-Season schaue ich mir von der Seite und denke so, Alter, ich habe null Hamstrings, das ist nichts. Dann mache ich Diät und dann sehen sie plötzlich ganz, ganz akzeptabel aus. Schon krass, wie das auch täuschen kann, ja. Also das sage ich auch immer mit den Leuten, die ich coache, dass die auf den Wettkampf vorbereite, das täuscht halt schon teilweise.
Absolut.
In beide Richtungen.
Ja, in beide Richtungen leider.
Beide Richtungen, ja.
So. Ja, aber ich denke, bis jetzt bemerkenswerter Fortschritt. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wie hoch hast du momentan die Frequenz für die Quads? Denn ich glaube zu wissen, du hast da auch ein bisschen was rumgespielt, ja?
Ja, genau. Ich habe die Frequenz jetzt initial einmal bei 3-mal pro Woche gehabt. Fairerweise dazu muss man sagen, einmal war nur 3 Sätze Strecke. Also, okay. Muss man fairerweise dazu sagen, also ich würde vielleicht so irgendwo so vielleicht, keine Ahnung, bei 2,5 einordnen, wenn du es so willst, aber es waren 3-mal, aber nur 1-mal Strecke. Und ich muss jetzt bei den nächsten Zyklen einfach schauen, was die Ursache war. Eben war es vielleicht nur die Watson-Pendelung, die für die Sehnenüberlastung gesorgt hat, war es vielleicht die Frequenz. Also ich schraube jetzt mal an einer Variable, ich nehme die Watson-Pendelung raus, hau die Belt-Squat hinein, schau, wie verhält sich's. Wird die Patellasehne wieder ins Spiel kommen, werde ich mal die Frequenz etwas reduzieren, einfach jetzt eine Variable nach der anderen, um dann zu sehen, okay, wie, wo, was könnte die Ursache sein und wieso ich bei dabei die Frequenz geändert habe. War das deine Frage, Janis?
Nein, ich werde weiter, sorry.
Okay, die Frequenz habe ich dahingehend geändert, weil ich einfach für mich einmal herausfinden, also ich wollte für mich mehr herausfinden, okay, ich habe eben Pull-Push-Legs habe ich trainiert. Und so ein Leg Day, ja, ist schon schön und gut, aber wenn du dann bei dem Leg Day so 6 Sätze Quads hast, für mich hat sich einfach immer so angefühlt, so ja, noch 2 Sätzen, die Qualität, die nahm einfach wirklich so signifikant ab. Also so dann, okay, dann hast du vielleicht einen Strecker zuerst gemacht, dann hast du eine Hex Squat gemacht und dann war ich sowieso zentral irgendwo ganz woanders auf einem anderen Planeten und dann so noch 2 Sätze Leg Press. Und ich denke, für mich hat sich das schon gezeigt, dass wenn ich die Frequenz jetzt mal ein bisschen shifte, dass ich einfach qualitativ besseres Volumen hineinbekomme. Ich habe auch anfänglich hatte ich einfach Probleme damit, so ein bisschen noch mich daran zu gewöhnen, halt, wenn du lange in diesem Split trainiert hast, dass du nachher halt so nicht in einem gewöhnlichen Split trainierst, sondern du trainierst vielleicht eben ein bisschen Pull-Movements und dann hast du noch 3 Sätze Beinstrecke. Musst du dich auch ein bisschen erst mental daran gewöhnen. Aber bislang hat es eigentlich meiner Meinung nach sehr, sehr gut funktioniert. Klar, ist ein Selbstexperiment. Hat jetzt einige, ich sag mal, vielleicht einen Rückschlag genommen mit der Patellasehne, aber da einige Variablen ändern und mal sehen, wo das hinführt.
Aber Janis, ich kann dir ein paar Fragen stellen.
Ja, go for it.
Ja, weil ich sag mal so, Patellasehnen-Schmerzen oder einfach Knieschmerzen sind bei mir seit sehr vielen Jahren immer wieder ein Begleiter leider. Habe ich sehr, sehr oft. Habe auch lange gebraucht, um zu checken, was so ein paar mögliche Ursachen und Faktoren sind. Deswegen, ich würde dir gerne noch ein paar Fragen stellen, einfach aus Interesse. Also, hast du schon mal Schmerzen gehabt, früher bei den Knien oder noch nie so wirklich?
Nein, also wirklich, ich habe noch
nie so wirklich, wie jetzt.
Nein. Also ich habe noch nie so wirklich Knieschmerzen. Und wenn ich da so die Beobachtung mache von auch den Leuten, die wir coachen, ich habe das Gefühl, es gibt da schon eine gewisse Tendenz, dass Leute, die strong Quads haben, tendenziell eher mit Knieproblemen zu tun haben. wahrscheinlich auch quasi vielleicht die höheren absoluten Lasten bewegen und dadurch halt irgendwo durch wahrscheinlich auch ihre passiven Strukturen mehr belastet werden. Ob das im Umkehrschluss heißt, dass ich noch nie starke Quads hatte und dadurch vielleicht erst starke Quads aufbauen muss, who knows. Aber ich persönlich, ich hatte eigentlich wirklich noch nie große Probleme mit den Knien. Von daher, das kam jetzt so das erste Mal
auf. Wann hat es begonnen?
So jetzt wirklich so vor 2 Wochen so ein bisschen, so ein wenig ein, so während dem Movement so ein wenig ein Ziehen, das sich so ein bisschen gezeigt hat, aber ich habe das dann nicht groß in diesem Sinne interpretiert. Dann hatte ich das Gefühl, okay, es ist noch ein bisschen muskulär, Recovery-Probleme. Dann hat sich einfach immer so wieder weitergezogen, so dass ich jetzt auch im Alltag, ich glaube, das kennst du auch von dir, oder? Du beugst so das Knie und du merkst einfach so über die Kniescheibe, es zieht so richtig und da weißt du genau so, okay.
Ja. Ja.
Fuck, das ist schon ein bisschen die Sehne.
Was mich auch noch interessieren würde, wann hast du die Frequenz jetzt eigentlich schon geändert? Das habe ich nicht gecheckt. Hast du den neuen Plan jetzt eigentlich schon implementiert und den schon gemacht? Oder
genau.
Wie lange?
Also ich habe den jetzt schon 3 Zyklen gemacht.
Nein, das 2. Seit ungefähr
2,5 Zyklen.
Seit ungefähr 2-3 Monaten.
Genau. Oder? Und okay. Ich habe aber den ersten, vom ersten Zyklus her habe ich, ist irgendwie so ein bisschen kürzer ausgefallen. Ich habe davon nicht so einen guten Cut gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, war vielleicht auch so ein bisschen Selbstfehler. Ich habe nur 3 Tage gedeloadet. Und ich glaube, das war so nachträglich, wenn ich das betrachte, ein Fehler, dass ich in dieser Zeit auch gerade meinen passiven Strukturen zu wenig Anfass Recovery gegeben habe, um einfach den Reiz irgendwo durch zu regenerieren, zu verkraften, der nachher kam. Oder? Aber vielleicht sagt mir der nächste Zyklus, okay, die Frequenz, die ich fahre, ist viel zu hoch und ich kann das auch nach dem Movement Selection Change in diesem Sinne nicht recovern. We will see. Aber ich habe das Ganze jetzt eigentlich so, sag jetzt mal 3 Monate habe ich das Ganze schon drin.
Und wie viel hast du steigern können jetzt in dem, sagen wir, den Hauptmovements,
die du so gemacht hast, für die Quad-Side-Prep? Crazy. Also so bei der Gym 80 Lying Hack.
Das dachte ich mir.
Und ich mache das Ding paused, gell? Also wirklich, ich habe mich gefühlt wie ein Newbie. Ich habe wirklich Newbie-Gains gemacht. Ich kam dahin, hatte Rep-Range 6 bis 9, habe so 7 Reps gemacht die Woche davon. Ich wusste, wenn ich bei dem Gewicht bleibe, da gehe ich über die Rep-Range, zap, ein Stack weiter unten hineingetan. Du weißt, das sind so 8 Kilo-Schritte und dann matched Reps. Mm-hmm. Und das Woche für Woche. Und das kann natürlich auch ein Thema sein, oder? Weshalb gerade die Sehne dahingehend jetzt so ein bisschen rumzickt oder einfach auch die starke Progression, die da wirklich vorhanden war.
Ich gebe dir mal meine Hypothese, weil ich habe das auch wieder, dass nach jeder Prep hatte ich stärkste Knieschmerzen danach. Und das erste Mal habe ich halt das Volumen, die Frequenz belassen und das zweite Mal habe ich jetzt die Frequenz runtergeschraubt. Ich dachte, das liegt wahrscheinlich an der Frequenz und dem Volumen. Habe wirklich die Frequenz runtergeschraubt, ich weiß nicht mehr um wie viel, aber deutlich, plus auch das Volumen etwa 20-30% reduziert. Ich hatte auch so im Frühjahr stärkste, schlimmste Knieschmerzen. Ja. Und was bei mir, ich glaube, was der Grund war, also klar, auch die Movement Selection, wie lange du den Movement drin hast, spielt sicher eine Rolle, all das Zeug. Aber bei mir hat es einfach geholfen, wenn ich halt nicht mehr so schnell in den Gewicht hochgegangen bin, was ich konnte, und dann einfach mehr die Reps gesteigert habe, auch wenn das dann sehr viel mehr Reps wurden. Mhm. Also ich hatte halt auch, bin auch in diesen Bereich vorgestoßen von teilweise 15 Reps oder so halt, weil wir auch so richtig eine Newbie-Game-Phase gehabt. Und auch jetzt, wenn ich merke, es kommt wieder ein bisschen, weil es kommt immer mal wieder so bei mir. Ich habe den Rest vom Leben so, muss einfach mit umgehen. Ich merke echt, es zwickt wieder, es zieht wieder, es schmerzt wieder. Dann mache ich einfach 2 Wochen, Minimum 3 Wochen, einfach keine Gewichtssteigerung in den Beinen mehr. Reps-Steigerungen von mir aus, aber keine Gewichtssteigerung. Und dann geht es eigentlich immer relativ gut weg. Und was ich glaube, ist halt die Kombi aus Post-Prep starke Gewichtssteigerungen, vor allem das ist der Hauptfaktor. Dann hast du noch die Frequenz ein bisschen erhöht, dann hast du zu wenig gedeloadet und das in der Summe war dann wahrscheinlich zu viel, hat sich dann nach ein paar Monaten, ein paar Wochen gezeigt. Und denke ich, ich glaube nicht, dass es an einzelnen Movements liegt, die spielen auch mit, oder an der Frequenz per se. Ich glaube, es wäre gegangen, wenn du nicht so stark gesteigert hättest mit dem Gewicht. Also das ist so, meine Hypothese, ich kann es auch nicht 100% sagen. Also bei mir vermute ich, dass es genau das ist. Bei mir hilft halt dann das Gewicht nicht so schnell zu steigen, wie ich könnte, weil ich könnte auch bei Belt Squats, auch jetzt momentan, könnte ich schneller hochgehen, als ich mache.
Ja, absolut. Ich
nicht, weil,
ich denke, ja. es wird irgendwo eine Mischung aus all möglichen, aus all diesen Faktoren sein,
ja, das
die einfach so, halt so zu dieser Überbelastung geführt haben. Ich habe eigentlich dieselbe Thematik, habe ich immer so bei meinen Ellbogen schon gehabt, weil eben bei den Knien hatte ich das noch nie, also sowohl 2019 als auch jetzt hatte ich das Problem noch nie, aber meine Ellbogen jedes Mal, 2019, ich kam aus der Prep hinaus, so bei den Pressing Movements.
Ja.
Wirklich, ich habe
ja, hab
Session für Session, da habe ich gesagt, oh, okay, 2,5 Kilo drauf, okay, 2,5 Kilo drauf, passt. Und dann so nach 2-3 Wochen, ich so, ich kann meine Ellbogen nicht mehr beugen, wirklich so asozial.
Ellbogen und Knie, bei mir immer das, was erstes sich meldet. Und auch dort ist bei mir auch das Gewicht. Wenn ich dann ein paar Wochen mit den Reps ein bisschen höher gehe, ich muss gar nichts sonst machen. Gleiche Übungen, einfach höhere Rep-Ranges, gleich viel Sätze, gleich viel Frequenz und es geht weg. Schon wenn ich dann wieder halt ein bisschen angefressen bin und denke, oh komm, ich steigere jetzt mal, es geht gut voran und so und das dann halt zu oft mache, dann kippt es schnell mal wieder. Ja. Ich, okay, die Gewichtssteigerung in letzter Zeit waren zu hart. Aber das ist so meine Beobachtung. So einfach, ja. Doch, vielleicht ist es noch spannend,
ja, safe.
Dass du das gleiche berichtest, so wie ich auch hatte.
Aber ich meine, ich bin ehrlich mit dir, ich verstehe den Punkt, ja, und ich glaube, ich war mir den Punkt auch definitiv bewusst, aber so nach der Prep, wenn du diese Newbie-Gain-Phase hast und du schon 10 Jahre trainierst, das ist auch einfach geil, sag ich dir. Das weißt du selbst, oder? Da, ja, da habe ich mich jedes Mal wieder so, fuck my life, I don't give a fuck, das Knie wird schon mitmachen, die Ellbogen wird schon mitmachen und dann bist du 4 Wochen später da und du denkst dir so, ja, scheiße, vielleicht besser ein bisschen mehr Reps machen. Kenn ich.
Ich habe mich halt in Sicherheit gewiegt, weil ich dachte, Volumen ist ein bisschen weniger, Frequenz ist weniger, dann kann ich es spielen. Und genau das war es eben wahrscheinlich nicht. Das ist schon auch, aber ich habe das Gefühl, bei mir immer eigentlich das Gewicht, wenn ich mit dem Gewicht zu schnell hochgehe, das ist das Einzige, was ich wirklich bei vielen Muskelgruppen ausmachen konnte, was predictable zu Problemen führen kann. Ja.
Aber ich finde es sehr, sehr interessant. Also gerade auch diesen Take mit einer Dreierfrequenz für Quads, einmal nur Beinstrecke drin, bin ich extrem gespannt, wie sich dieses Selbstexperiment, sage ich jetzt mal, auswirkt. Und ich denke, ja, ist definitiv auch eine Lösung, ein Lösungsansatz, den man sehr gerne mal ausprobieren kann. Also ich bin wirklich sehr gespannt, ob du da wirklich große Verbesserungen herbeiführen kannst. Und ich denke, bis jetzt schaut es schon so aus, als würde es gut funktionieren.
Ja, vielleicht einfach nächstes Mal mit den Reps vielleicht ein bisschen hoch, dann sehen wir.
Genau. Aber ja. Ich erinnere dich dann daran, das
nächste Mal. Ja, du erinnerst mich dann das nächste Mal, wenn ich nicht wieder etwas drauflade.
Genau. Yes. Genau. Wenn wir schon gerade bei der ganzen Post-Prep-Thematik sind, denke ich, würden wir noch das letzte Thema für heute ansprechen. Und zwar hast du ja berichtet ab und zu mal auf Social Media, dass du einige Probleme hattest mit so ja dem Umgang oder dem Umgehen mit dem Look post-Prep. Der Look wird immer schlechter. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Wie ist es momentan? Ist es immer noch so? Was möchtest du dazu erzählen?
Ja, grundsätzlich, ich denke für alle diejenigen von euch da draußen, die schon eine Prep gemacht haben, die kennen das Szenario allenfalls, ist auch extrem individuell. Halt nach einer Prep, du wirst einfach erstens mal die ersten paar Wochen wirst du zum Wasserbüffel. Und wirklich, du hast halt wirklich Wochen, Monate auf einen Look hingearbeitet und plötzlich wird der Look erstens mal nicht mehr zentral wichtig, weil du hast keine Show mehr vor dir. Es geht darum zu recovern und deine Körperfettverteilung, je nachdem, wird halt ganz, ganz, ganz anders, als es vor der Prep war. Und bei mir spezifisch ist das jetzt so, dass ich eigentlich vor der Prep, gerade wenn du halt, ich habe eine Pre-Prep-Phase gemacht oder bin dann so auf einen relativ vernünftigen Körperfettanteil runter, denke ich mal. Ich war so bei 88 Kilo, was jetzt bei meinem Look schon ein bisschen, man sieht die Abs schon ein bisschen gut. Also relativ wirklich ein guter Körperfettanteil und auch so, ich sage jetzt mal, eine ästhetische Physik, wie man das sich auch irgendwo durch vorstellt. Und jetzt halt on the way up, wenn du da halt meine 88 vergleichst, ja, guess what? Du siehst halt nichts von dem Abdominal Muscle. Also das Einzige, was du da siehst, ist ein bisschen bleib auch, weil ich je nachdem auch noch mit Verdauungsproblemen zu kämpfen hatte. Aber jetzt von dem mal abgesehen, ich hatte extreme Probleme dieses Mal. Und zwar nicht, es war nicht das Thema, die Form gehen zu lassen. Ich denke, das kennt Janis vielleicht auch von sich selbst oder auch, das kennt man auch von Athletinnen und Athleten. Das war nicht das Problem. Ich habe der Form nicht nachgetraut. Ich wusste, die Form ist da für die Wettkampfsaison. Und die Kosten, die das einherbringt, darauf kann ich gerne jetzt verzichten. Da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Also gegen Ende war es wirklich so, ich arbeite das Ding ab. Training hat mich abgefuckt, etc. Ich habe einfach nur noch funktioniert, dann war das Ding weg. Ich mehr Essen, mehr Energie, top. Aber das Problem war, ich habe mich einfach, du hast halt keine ästhetische Physik irgendwo durch für eine gewisse Zeit. Und da habe ich auch schon oftmals die Beobachtung gemacht, dass du nach einer Prep, du musst erst mal wieder in ein Defizit gehen. Und dann reguliert es sich. Dann reguliert es sich. Aber bis dahin, je nach Individuum, zum Beispiel jetzt auch Bela, Lukas Müller, den wir auch gepreppt haben, vorbereitet haben dieses Jahr, hat genau das gleiche Problem. Hingegen Morris, der ist eher so ein Mittelding. Also seine Midsection ist noch relativ gut, frei. Also Bem hat sich so ein bisschen normalisiert. Finde ich extrem individuell abhängig. Und damit muss ich sagen, das ärgert mich schon ein wenig. Also ärgern, soll ich das sagen? Ich weiß, der Look ist da, um entsprechend zu performen im Gym. Don't get me wrong. Also ich verstehe ja schon, in welchem Punkt vom Prozess ich allgemein stehe. Aber ich freue mich ehrlich gesagt auch schon wieder auf den Minicut. Einfach, weil ich ja irgendwo durch als Bodybuilder auch gerne ohne Kleider gut aussehe. Also irgendwo durch streben wir das ja auch alle an. Und von daher handhabe ich es einfach momentan so, dass ich meinem Look wirklich nicht viel Beachtung schenke, sondern ich dokumentiere ihn einfach, schaue mir die Bilder vielleicht an, schaue spezifisch eigentlich nur auf die Muskelgruppen, welche ich fokussieren möchte. Was ich schaue, ist zum Beispiel nicht hinein auf meine Midsection, oh nein, ich bin wieder so watery oder whatever, sondern ich schaue mir die Quads an, geht da was, geht da objektiv was. Und das ist momentan so, wie ich das Ganze handhabe. Also schon, ich denke, wenn du es Probleme nennen willst, ein bisschen ein Unwohlsein einfach mit dem aktuellen Look. Das ist definitiv vorhanden. Absolut.
Willst du meine Hypothese hören, wieso das überhaupt passiert?
Go for it. Da bin ich gespannt. Weil das ist so nett.
Also der Ausgangspunkt ist ja, dass wir eigentlich bei allen Leuten oder viele berichten, dass man eine Körperfettverteilungsänderung hat von, sagen wir, Beinen, Unterkörper, die bleiben relativ lean und alles so um die Hüfte, ja, um den sogenannten Körperstamm sammelt sich das Fett an. Und es gibt Fallstudien von Natural Bodybuildern, die geschaut haben, wie so der Recovery-Prozess auch abläuft. Und haben auch die Hormonwerte geschaut. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, war Testosteron relativ schnell wieder auf Ausgangslevel. Also schnell meine ich, glaube, es war das so im Bereich 2 Monate, 3 Monate, sowas. Also noch ein bisschen schneller, bin nicht mehr sicher. Aber nach 6 Monaten Post-Prep war Cortisol immer noch über Ausgangswert erhöht. Ja. Okay. Cortisol ist das Stresshormon. Und was interessant ist, bei Erkrankungen, wo du eine vermehrte oder übermäßige Cortisolausschüttung hast, zum Beispiel in so Morbus Cushing, durch einen Tumor oder sowas, hast du auch ganz typisch ein Symptom, ist Stammfettsucht, sogenannte. Das heißt, dass du vor allem hier so Nackenbereich, Bauchbereich, da sehr viel Fett ansammelst und nicht an den Armen und Beinen. Und das macht aus meiner Sicht am meisten Sinn, weil das so ein Überschuss, du darfst der Fett auf. Cortisol führt dazu, dass es mehr am Stamm anlagert, dann wird es mehr da angelagert. Bis das Cortisolwert sich wieder quasi auf Ausgangsniveau erholt hat, macht er irgendwann schon, geht das halt viel, viel länger. Und wenn das der Fall ist und du dann diätest, dann geht es quasi wieder da weg. Aber wenn du vorhin diätest, noch in diesem erhöhten Cortisol-State, halt eben nicht. Also das ist auch so meine Erfahrung, wenn ich diäte und gestresst bin, geht es an den Beinen besser weg als am Bauch. So, das ist halt, wobei das ist natürlich auch wieder sehr subjektiv und fraglich valide, wie fest man jetzt auf das vertrauen kann. Aber das andere macht aus meiner Sicht sehr, sehr viel Sinn. Wenn wir davon ausgehen, dass, und das kann auch sein, dass gewisse Leute das weniger haben, und weniger schnell zunehmen, dann haben sich auch prozentual gesehen, vielleicht zu jemand anderem, weniger Fettgain am Bauch. So erklären sich dann die Unterschiede. Aber ich habe noch nie von jemandem gehört, der sagt, nach der Prep habe ich an den Armen und Unterkörper viel mehr Fett zugelegt und am Bauch blieb ich lean. Noch nie gehört.
Ja, ja.
Und das einzige Hormon, das mir einfällt, das die Fettverteilung beeinflusst, genau in dem Stile, ist Cortisol. Und das ist auf so einzelnen Vorstudien immer noch lange erhöht. Ist für mich komplett plausibel halt.
Ja, macht ja absolut Sinn. Und dass du halt je nachdem dadurch auch die, ich sag's mal, die Variabilität in der Population hast. Also gewisse eben haben vielleicht länger einen erhöhten Cortisolspiegel, haben damit mehr zu kämpfen.
Genau.
Andere wiederum weniger.
Korrekt.
Und dass sich dadurch auch die, natürlich auch mit, ich denke, es spielt schon noch so ein bisschen eine Rolle, wie du auch sonst dahingehend so veranlagt bist, wahrscheinlich irgendwo durch. Aber wenn,
safe, 100%,
oder wenn man das Zusammenspiel dahingehend betrachtet, denke ich, hast du so sehr, sehr, ja, wahrscheinlich eine plausible Erklärung jetzt in dieser Runde, denke ich, für dieses Phänomen, was ein sehr, sehr undankbares Phänomen ist.
Ja, auf jeden Fall, weil ich sage, man braucht bei allen immer einen Shift in die Midsection.
Ja.
Und was erhöht dieses Cortisol in Vorstudien, das macht das, das würde es perfekt erklären. Ob es das ist, who knows. Das ist so meine Hypothese, das ist für mich das absolut plausibelste von allen Erklärungen dafür, weil es ist ein Phänomen,
ja,
ohne wirkliche klare Erklärung. Ja. Schon interessant.
Also hört sich wirklich sehr, sehr sinnvoll an, finde ich auch. Oder irgendwo durch, ja logisch.
Ja. Ja, vielleicht ist es komplett falsch, aber das ist so das Einzige, was ich das, ja, sehr schlüssig empfinde. Wie gehst du jetzt damit um so? Wie ist jetzt der Stand bei dir so?
Ja, der Stand ist so eine Mischung aus Akzeptanz, weil ich genau nicht weiß, dass ich, bis ich in diesem Sinne, bis ich daher Mini hatte, was irgendwo wahrscheinlich so im Mai mal sein wird, dass sich eh nichts ändern wird. Und ich halt einfach den Look eben nicht groß Beachtung schenke, bin ich ganz ehrlich mit dir. Also ich dokumentiere ihn einfach für mich, aber ich habe jetzt auch dahingehend keine Lust oder Ambition, das Ganze irgendwo zu posten etc. groß. Außer vielleicht der Shot gefällt mir gerade so, aber ansonsten halte ich das Ganze relativ für mich, akzeptiere es und weiß einfach, so ein bisschen mit dem Wissen im Hinterkopf, ich weiß, was zu tun ist, ich weiß, wo es hingeht, es ist nur eine Frage der Zeit, kann ich das akzeptieren? Aber ja, auf jeden Fall schon, es belastet einem schon ein wenig, ganz klar, man hat eine gewisse Akzeptanz, man weiß es auch, dass es einen Prozess dazu gibt, aber ich bin dann froh, wenn ich einen Minicut will. Und dann bin ich auch offiziell wieder unter meinen 300 Gramm Carbs.
Man isst... Weil das ist aber eine häufige Frage, die ich gekriegt habe, so wie siehst du Low Carb und ob du auch über 300 Carbs machst, wo hast du Essen und Obst?
Ja.
Oh, shit.
Ja, also ich bin aktuell bei 450 Carbs. Finde ich okay. Finde ich okay.
Also ja, man muss sagen, Toni hat wirklich offiziell momentan mehr Carbs als ich. Also, ja, wir haben da in Tonis Abwesenheit das natürlich auch immer ein bisschen übertrieben. Das ist schon klar.
Ja, sowieso.
Und jetzt bezahle ich die Rechnung dafür.
Ja, also genau. Ich bin ganz ehrlich, ich beneide Bela keineswegs. Also ich bin und war nie ein starker Esser. Und wenn ich so das für mich ansehe, ich wäre gern jemand, der weniger braucht. Also klar, ich esse gerne, bis zu einem gewissen Maße, aber dieses krampfhafte, du musst das Essen hineinzwängen. Also jeder, der das hat, mein Beileid. Also klar, man kann so ein bisschen Jokes darüber machen, aber wenn ich in der Theorie mit 300 Gramm Carbs sauber den Aufbau gestalten könnte, ja, why not? Solange ich dann natürlich im Defizit nicht auf irgendeine 50 Gramm Carbs runter muss, ja, dann wäre ich von mir aus fein damit. Also
ja, also ich glaube auch, dass ich wahrscheinlich die Tendenz unterschreiben würde, dass ich lieber im Aufbau ein bisschen weniger essen müsste als zu viel. Also weil 700 Gramm Carbs daily, das knallt dann schon wirklich hart rein.
Ja, aber ich nicht. Ich glaube, es ist ein Vorteil, wenn du vor Off-Season mehr essen musst.
Aber also man muss ja auch sagen, Janis, bei dir sind ja die Maintenance in Stein gemeißelt, sage ich jetzt mal.
Ja, plus minus, also, ja.
Die ist schon krass. Die verschieben sich ja nicht groß in irgendwelche Richtungen. Und dementsprechend ist ja bei dir auch so, dass du, ich sag mal, schon viel essen musst, aber immer noch so reasonable viel. Also bei wie viel bist du momentan? So.
Etwa im Schnitt 4,2.
Ja, aber das ist, das fände ich auch easy so. Also ich sag mal, alles, was so bis zu 4,5 geht, das ist voll akzeptabel. Aber
ich finde, es ist halt extrem fastenabhängig, weil durch die Diät jetzt, ich könnte auch 5,5 essen jeden Tag. Mhm. Ich hätte auch Bock drauf.
Mhm. Ja.
Okay. Ich mache es einfach nicht.
Weil, ja, aber es ist doch immer dieses Ding, oder? Du bist in der Diät, du hörst jemanden im Aufbau, der dir sagt, boah, ich kann nicht mehr, 4,2, und du denkst so, was ist mit dir los? Ich könnte dir jetzt locker hier auf Daily Basis noch 400 Gramm Carbs mehr hineinschaffen. Und guess what? Bist du dann ein halbes Jahr später da, denkst du dir schon, fuck, ich habe keinen Bock auf mein Frühstück mehr. Also es ist schon immer schon ein bisschen.
Aber ich weiß nicht, ich sehe es inzwischen halt so, dass, weil früher ich habe so begonnen, ich war initial ein sehr schlechter Esser, habe sehr Schwierigkeiten gehabt, das reinzuzwingen, was mir antrainiert. Und das Ding ist halt so, inzwischen habe ich ein bisschen andere Sicht. Ich werde in der Off-Season jetzt, wenn ich das wieder habe oder haben sollte, es mit dem reinzwingen müssen. Ich bin irgendwie dankbar dafür. Weil ich finde, das ist einfacher als das Gegenteil. Das Gegenteil ist mit Hunger verbunden, und ich finde, Hunger hat so ein schlimmes Gefühl, ehrlich gesagt. Das kann ich ehrlich zugeben. So hast du Hunger so vor einer Mahlzeit, ja. Aber so dieser Dauerhunger, das fuckt mich einfach so hart ab. Ich möchte nicht immer an Essen denken.
Ist es?
Ja, ich kenne das nicht. Ich bin nicht.
Ist es der Dauerhunger? Oder ist es, was daraus resultiert? Also die Energielosigkeit, die Trägheit, was dich netto
mehr... Nein, Dauerhunger.
Okay.
Nein, Dauerhunger, das finde ich psychologisch einfach so ein Abfuck, weil ich bin halt von Natur aus, war ich nie jemand, der auch Essen groß gefeiert hat. Ich esse gern, aber es gibt Leute, die freuen sich von die ganze Woche auf einen Restaurantbesuch. Bei mir ist es so, ja, ich habe es abgemacht, dann in dem Fall mein, ah ja, morgen, ja, ich habe noch Bock. Hoffe, ich habe Hunger. So. Mich so, das. Und da bin ich dann dort, denke, oh doch, es war schon geil und so. Aber es ist nicht so, das ist nicht das Zentrum meines Lebens. Das ist
so. Ja, nächstes
Mal kommst du 10 Minuten zu spät.
Ja, und in der Diät halt ist es so. Und das fuck mich irgendwie ab, weil ich habe das nicht gerne, dass das Essen so ein wichtiger Teil meines Lebens wird. Ich finde das einfach unnatürlich und mich stresst das.
Ich denke, ich
habe diesen Buchfokus, das ist es.
Ja, ich denke, Janis, du bist einfach dahingehend zu rational, oder? Also du bist jemand, der am liebsten irgendwo durch... du kennst es so ein wenig, deine Maintenance, die verändert sich so ein wenig, und dann weißt du, hey, wenn ich mehr von meiner Lebenszeit für Hunger investiere und mich das die ganze Zeit beschäftigt, das ist nicht der State, den ich haben will. Ich mache es jetzt aber trotzdem für die Prep. Ich bin dann aber froh, wenn es vorbei ist, dann kann ich wieder in meinen normalen Rhythmus zurückkehren. Oder so ein bisschen in diese Richtung geht es so ein wenig.
Es fühlt sich mich einfach sehr bedrohlich an, so wenn du, weil es gewissermaßen mit einer Art Kontrollverlust auch verbunden, weil du aus dem Food Focus nicht, was du willst. Das ist etwas gegen deinen Willen praktisch, oder?
Mhm.
Das ist das, was mich stört daran. Es fühlt sich so, ja, ich weiß auch nicht, Mann. Ich fühle mich nicht mehr so, als hätte ich, als wäre ich welchem Steuer des Schiffes, sondern es hat einen starken Wind, der mich immer auf eine Seite abdrängt. Und ich muss immer gegensteuern und kann nur so im gewissen Maß noch lenken. Das ist so, ich weiß nicht, Mann. Mich stört der Full Focus und von dem Ganzen am allermeisten, weil das verhindert auch, dass du andere Sachen genießt und konzentrieren kannst. Das Hungergefühl an sich, die Energielosigkeit, das ist scheiße. Aber damit kann ich irgendwie besser umgehen.
Ja, das ist auf jeden Fall individualitätsbedingt, oder? Also, das weißt du selbst, oder? Da haben gewisse mit dem Hunger Probleme, gewisse mit der Energielosigkeit, gewisse mit dem Food-Fokus. Obwohl ich denke, es ist schon so eine Tendenz zu diesem Food-Fokus hin, dass damit wahrscheinlich die meisten Probleme haben. Gerade wenn man es auch zum ersten Mal macht, aber. Ich glaube, da haben wir uns den besten Sport ausgesucht, wenn wir dieses Gefühl nicht gerne haben, dass wir die Kontrolle verlieren.
Ja, kann gut sein, dass es einen Zusammenhang vielleicht haben könnte, ja.
Who knows.
Schließen wir mal nicht aus.
Was meint ihr, Jungs?
Jo.
Wollen wir die Folge beenden?
Ich denke schon, ja. War ein guter
Talk.
Gute Themen.
Yes. Also, vielen Dank, Toni, dass du dir die Zeit genommen hast,
gerne, heute
hier am Start zu sein. Es wird, by the way, Podcast Nummer 1 von 2 sein, denn Toni und ich werden später nochmal einen Podcast aufnehmen. Also heute sprechen wir uns den Mund fuselig. Das ist aber gut so. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasst uns sehr, sehr gerne eine Bewertung auf Spotify, auf YouTube, auf Apple Podcast, wo immer ihr das schaut. Wenn ihr Toni auschecken wollt, ihr findet ihn unter Instagram oder auf Instagram unter dem Handle Toni_May, glaube ich.
Genau.
Gibt da sicher auch guten Content und dementsprechend, ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an dich, Toni, und bis zum nächsten Mal. Peace out.
Bye-bye.